Willkommen zum halbstündigen Programm von Radio Prag in deutscher Sprache. Aus dem Prager Studio begrüßt Sie Lothar Martin. Zunächst die Nachrichten. Der ehemalige Abgeordnete der bürgerlich-demokratischen Partei ODS, Peter Kott, ist heute aus der Fraktion der Bürgerdemokraten ausgetreten. Über den Ausschluss Kotts aus diesem Gremium wollte die Fraktion ursprünglich am morgigen Dienstag vor Beginn der Parlamentssitzung entscheiden. Kott sagte gegenüber der Nachrichtenagentur CTK, dass seine für Dienstag geplante Anhörung vor der Fraktion keinen Sinn gemacht hätte und auch nicht würdig gewesen wäre. Kott war bereits am 7. Oktober von der ihm zugehörigen ODS-Ortsorganisation im nordböhmischen Doxi aus der Partei ausgeschlossen worden. Der Ex-Abgeordnete Peter Kott war der am 26. September dieses Jahres im Prager Abgeordnetenhaus durchgeführten Abstimmung zu wichtigen Reformgesetzen ferngeblieben, weil er zu diesem Zeitpunkt stark betrunken gewesen sein soll. Benzin, Diesel, Zigaretten und Alkohol werden ab dem 1. Januar 2004 in Tschechien teurer. Der tschechische Präsident Václav Klaus unterschrieb heute das entsprechende Verbrauchersteuergesetz, das Ende September trotz Einwänden von Seiten des Senats vom Prager Abgeordnetenhaus verabschiedet wurde. Die damit verbundenen Steuererhöhungen sollen im nächsten Jahr bis zu 13,5 Milliarden Kronen in die leeren Staatskassen spülen. Liegenschaften der tschechischen Armee in einem Wert von 2 Milliarden Kronen, ca. 65 Millionen Euro, werden in absehbarer Zeit an diejenigen Städte und Gemeinden übertragen, in denen sie bzw. in deren Nähe sie liegen. Diesen Vorschlag des tschechischen Verteidigungsministers Miroslav Kostelka bildigte heute das Kabinett. Spittler gab Regierungssprecherin Anna Bewerkova über die Nachrichtenagentur CTK bekannt. Laut Aussage von Andrej Čirtek vom Pressedienst des Verteidigungsministeriums sind für die Übertragung der Eigentumsrechte der Militärflugplatz in Hradec-Králové-Königgrätz sowie die Kasernen in Wimperk-Winterberg, Rokycany-Rokycan, Louny-Laun und Hodonín vorgesehen. Die tschechische Regierung berät sich auf ihrer heutigen Sitzung außerdem über den Weg zur Übernahme der europäischen Gemeinschaftswährung Euro. Konkret wird es dabei um die Fortsetzung der inzwischen in Angriff genommenen Finanzreform gehen, die von einer Einführung des Euro in den Jahren 2009 oder 2010 ausgeht. Und abschließend noch eine Meldung vom Sport. Die tschechische Fußball-U21-Auswahl trifft im Achtelfinale der Nachwuchs-Europameisterschaft 2004 Mitte November auf die gleichaltrige Vertretung aus der Schweiz. Das ergab die Auslosung, die heute im Sheraton Hotel in Frankfurt am Main vorgenommen wurde. Die tschechische Mannschaft bestreitet das Hinspiel am 15. oder 16. November in der Schweiz, ehe sie am 18. oder 19. November auf den Heimvorteil bauen kann. Das waren die Meldungen. In unserem Programm geht es weiter mit dem Tagesecho und Martina Schneibergova.
Tagesecho.
Eine Großrazzia gegen illegale Prostitution fand am Wochenende in Tschechien statt. Die Euro-Einführung wird in Tschechien in den Jahren 2009 bis 2010 erwartet. Und vor 70 Jahren gründete der tschechische Sozialpädagoge Přemysl Pitter in Prag das Milichhaus, eine einzigartige Bildungseinrichtung für Kinder aus sozial schwachen Familien. Dies sind die Hauptthemen unseres Tagesechos. Im Anschluss daran bringen wir eine neue Ausgabe der Senderei Eurodomino mit und von Dagmar Keberlova. Diesmal zum Thema Europäische Union und die Medien. Fast 5000 Polizisten und Feuerwehrleute haben in Tschechien bei einer Großrazzia gegen illegale Prostitution mehr als 400 Nachtclubs durchsucht. Dagmar Keberlova bringt jetzt weitere Einzelheiten.
Bei der größten Razzia dieser Art in der Geschichte des Landes wurden 12 Verdächtige wegen Menschenhandels festgenommen. Gegen 33 weitere wurde Anzeige erstattet. Insgesamt wurden in der Nacht zu Samstag 4000 Menschen kontrolliert, sagte Innenminister Stanislav Gross am Samstag nach der Aktion. Außerdem seien auch viele Waffen und gefälschte Dokumente gefunden worden. Gross sei mit dem Ergebnis zufrieden und verspreche sich viel von der Fortsetzung dieser Aktionen.
Narušením té anonymity tohoto prostředí by poptávka měla do určité míry klesnout.
Aufgrund der Störung der Anonymität dieser Umgebung sollte die Nachfrage sinken. Und das wird mittelfristig die wichtigste Bedeutung dieser Aktion sein, weil dann der wirtschaftliche Hintergrund dieses Teils unserer Gesellschaft zum Teil gebrochen wird.
Tohoto segmentu naší společnosti bude do značné míry podlomeno.
Laut Gross war die Aktion Fantine auch wegen deutscher Medienberichte unternommen worden, nach denen Kinderprostitution im tschechischen Rotlichtmilieu weit verbreitet sei. Dafür habe man aber keine Beweise gefunden, sagte er. Nach Angaben von Polizeipräsident Jiří Kolář hat die illegale Prostitution in tschechischen Nachtclubs in den vergangenen Jahren deutlich abgenommen. Parallel zu der Razzia in Tschechien seien in der Slowakei drei Männer unter dem Verdacht festgenommen worden, Frauen an böhmische Nachtclubs verkauft zu haben, sagte Gross. Scharfe Kritik an der am Wochenende durchgeführten Aktion übt allerdings die Opposition. Mehr dazu von Jan Vidim von der Bürgerpartei.
Ich glaube, dass die Operation verraten wurde, bevor sie begonnen hat, weil wenn es bei der Kontrolle von 4000 Personen und einigen Hunderten von Nachtclubs gelungen ist, nur an die 20 Leute festzunehmen, und darunter sind auch einige Angeklagte, die andere Straftaten beschuldigt sind als der, die mit den Nachtclubs zusammenhängt, dann haben wir nicht bewiesen, dass bei uns die Kinderprostitution nicht so massiv ist.
Vorsitzender der Opposition und Bürgerpartei ODS Mirek Topolánek sagte, dass diese ganze Aktion nur die sinkende Popularität des Innenministers verbessern sollte.
Ab wann könnte theoretisch in Tschechien der Euro eingeführt werden? Diese Frage stand am Montag wieder einmal auf der Tagesordnung der Sitzung der tschechischen Regierung. Gerald Schubert fasst die Hauptpunkte eines möglichen Szenarios zusammen.
Der 1. Mai 2004 wird als der Tag der bisher größten EU-Erweiterung in die europäische Geschichte eingehen. Man darf davon ausgehen, dass zumindest in Brüssel und den Hauptstädten der 10 neuen EU-Staaten die Sektkorken knallen werden. Und da und dort wird wohl auch ein gigantisches Feuerwerk den Nachthimmel erhellen. Viele der äußeren Merkmale, die man aber gemeinhin mit der EU-Mitgliedschaft assoziiert, werden für die neuen, darunter auch für Tschechien, aber erst Jahre später Realität sein. Die Freizügigkeit am Arbeitsmarkt wird erst nach bestimmten Übergangsfristen garantiert sein und auch die Grenzkontrollen werden erst fallen, wenn der Gültigkeitsbereich des Schengener Abkommens sich entsprechend erweitert hat. Ein weiteres Symbol der europäischen Einigung ist natürlich auch die gemeinsame Währung, der Euro. Und auch hier heißt es für die Tschechen vorerst noch, bitte warten. Wie Marek Zeman, Sprecher des tschechischen Finanzministeriums, erklärt, müssen hier erst EU-politische Voraussetzungen erfüllt werden, die ihrerseits wiederum von einer ganzen Reihe innenpolitischer Faktoren abhängen. Der Beitritt zur Europäischen Währungsunion sei für die Tschechische Republik nur unter der Voraussetzung möglich, dass diese die Maastricht-Kriterien erfüllt. Und damit hänge natürlich auch eine erfolgreiche Reform der öffentlichen Finanzen zusammen, sowie eine ausreichende Annäherung an die Wirtschaft der Eurozone, so Zeman. Die angesprochene Finanzreform, die die Regierung soeben durchführt, hat als ein zentrales Ziel die Senkung des Haushaltsdefizits auf 4% des Bruttoinlandsprodukts bis zum Jahr 2006. Damit hätte man sich der Maastricht-Grenze von 3% jährlicher Neuverschuldung dann schon beträchtlich angenähert. Eine Euro-Einführung zum frühestmöglichen Zeitpunkt, nämlich im Jahr 2007, hält aber dennoch auch hierzulande kaum jemand für realistisch und auch nicht erstrebenswert. Tschechien, so heißt es, brauche Zeit, um die inneren Strukturen seiner Wirtschaft auch entsprechend nachhaltig an die des Euroraumes anzugleichen. Lediglich mit einer zahlenmäßigen Senkung des Defizits sei es da längst nicht getan. Und noch eine Hürde steht der Euro-Einführung dann noch im Weg, nämlich die innenpolitische Durchsetzung. Marek Zeman, Sprecher des Finanzministeriums. Wenn die Finanzreform und alle anderen Maßnahmen, die Voraussetzung für den Beitritt zur Europäischen Währungsunion sind, gelingen, dann wird am Ende dieses Weges natürlich noch ein Referendum stehen. Und den Schlusspunkt, den wird dann letztlich eine politische Entscheidung der höchsten EU-Gremien setzen. Ob es dann tatsächlich zu einer solchen Volksabstimmung kommen wird, das steht indes noch nicht fest, denn die Opposition will in Europafragen stets Referenden auf Basis isolierter Einzelgesetze, während die Regierung endlich ein allgemeines Gesetz über die Durchführung von Referenden durchbringen will. Doch auch abseits solcher innenpolitischer Querelen scheint festzustehen, kein Euro in Tschechien vor 2009 oder 2010.
Am vergangenen Samstag fand im sogenannten Milic House in Prag, wo heute ein Kindergarten untergebracht ist, ein Fest anlässlich des 70. Gründungstags einer Einrichtung statt, die eng mit der Persönlichkeit des tschechischen Sozialpädagogen und Humanisten Přemysl Pitr verbunden ist. Dieser setzte sich gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin Olga Fiat während des Zweiten Weltkriegs für die Rettung jüdischer Kinder ein. Nach dem Krieg errichteten sie in einigen Schlössern in der Umgebung von Prag Erholungsheime, sowohl für jüdische Kinder, die aus den Konzentrationslagern zurückkehrten, als auch für deutsche Kinder, die sie aus tschechischen Internierungslagern retteten. Weniger bekannt ist die pädagogische Tätigkeit Peters in den 20er bzw. 30er Jahren des 20. Jahrhunderts. In den 20er Jahren, als die Tschechoslowakei von der Wirtschaftskrise betroffen war, begann Peter, finanzielle Mittel für die Errichtung eines Hauses zu sammeln, das den Kindern dienen sollte. Das Haus, das am 24. Dezember 1933 feierlich eröffnet wurde, wurde nach dem Kirchenreformator aus dem 14. Jahrhundert, Jan Milic aus Kroměříž, benannt, der Peter mit seinen Bemühungen um eine moralische Erneuerung der Gesellschaft stark beeinflusste. Das Milic-Haus ist mit der Zeit zu einer bedeutenden Bildungseinrichtung geworden, die vor allem für Kinder aus sozial schwachen Familien im Stadtteil Žižkov bestimmt war. Der Schwerpunkt der Arbeit bestand in einer sinnvollen Freizeitgestaltung der Kinder. Dieser Gedanke, sinnvolle Aktivitäten für Kinder zu bieten, ist immer noch aktuell. Dr. Jan Stepan von Přemysl Peter und Olga Fiertz Stiftungsfonds fragte ich danach, wie Peter damals diesen recht modernen Gedanken initiierte.
To byli také jeho spolupracovníci. Bylo změněno tady jméno toho Ferdinanda Krcha. To byl skutečně rodilý...
Dies war auch dank Peters Mitarbeitern möglich. Es ist nötig, hier den Namen des hochgebildeten Pädagogen Ferdinand Krch zu nennen, der der engste Berater Pitners im Milic-Haus war. Olga Fiertz hatte auch eine pädagogische Ausbildung. Die anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter waren entweder Autodidakten, was ihre pädagogische Ausbildung anbelangt, viele haben aber auch Lehrerkurse absolviert.
Die Tätigkeit des Milic-Hauses stützte sich auch im internationalen Maßstab auf die Freiwilligenarbeit. 1934 wurden dort mit Hilfe der englischen Quäkerkirche Kinder deutscher Emigranten untergebracht, die aus Deutschland flüchten mussten. Während der Nazi-Okkupation war das Milic-Haus ein Zentrum der geheimen Unterstützung verfolgter jüdischer Familien. Nach dem Zweiten Weltkrieg konzentrierte sich die Hilfe auf jüdische Kinder aus den Konzentrationslagern und eben deutsche Kinder aus den Internierungslagern. Nach dem kommunistischen Putsch von 1948 war Přemysl Peter schließlich gezwungen zu flüchten. Seit 1951 wirkte er in Deutschland und in der Schweiz. Der Betrieb im Milic-Haus wurde 1949 mit Gewalt abgebrochen. Der dort heutzutage untergebrachte Kindergarten trägt seit 2001 den Ehrentitel Kindergarten Milic-Haus. Dass auf der Basis literarischer Vorlagen bzw. Theaterstücke Filme gemacht waren, ist eine übliche Sache. Der Weg kann jedoch manchmal auch in die umgekehrte Richtung führen. Nach einem Film entsteht eine Theatervorstellung. Über einen solchen Fall berichtet aus Potsdam unsere freie Mitarbeiterin Brigitte Silner.
Der dritte Film des tschechischen Oscar-Regisseurs Miloš Forman, Hojima Panenko, übersetzt der Feuerwehrball, der über 20 Jahre in dessen Land verboten war, hatte den Theatermann Herbert Olschok schon früh beeindruckt. Als gestandener Regisseur für große Ensemble-Inszenierungen reizte es ihn, diese Realsatire auf einer Bühne umzusetzen. So begab er sich gemeinsam mit der Dramaturgie des Hans-Otto-Theaters Potsdam auf den steinigen Weg, erstmal die Rechte für Bühnenfassung und Uraufführung des Feuerwehrballs zu erwerben. Das war eine echte Odyssee und sie dauerte viele Monate. Schließlich gelang es. Premierentermin sollte der 10. Oktober 2003 sein. Miloš Forman wurde natürlich eingeladen. Angesichts geplanter Dreharbeiten zu seinem neuen Film Embers im Oktober in Prag käme er gerne nach Potsdam, doch wohl erst zu einer späteren Aufführung. Film sowie Stück des Feuerwehrballs bilden eine Metapher und persiflieren die Überforderung und Ohnmacht einer politischen Klasse gegenüber dem normalen Leben. Sie zeigen also das aufgedrückte Bild der Wirklichkeit, wie es zu sein hat, doch aber nicht ist, was sich auch durch Formans gesamtes Filmschaffen zieht. Regisseur Herbert Olschok bezeichnet diese zeitlos aktuelle Geschichte als Klassiker, als unglaublich witzig, aber auch sehr poetisch, theatralisch und deshalb als ein attraktives, für die Bühne sehr geeignetes Unternehmen. Die übersetzte Dialogfassung des kürzeren Films diente als Vorlage zur Bühnenfassung. Die Geschichte wurde original übernommen, nur die Namen assoziativ verändert und Dialogtexte angeglichen. Zwischen dem tschechischen und seinem erzgebirgischen Humor existiert eine Art Verwandtschaft, meint Herbert Olschok. Und zum Glück gab es während der Proben nicht nur Schweißperlen, sondern eine Menge zu lachen. Was passiert eigentlich beim Ball der Freiwilligen Feuerwehr im Gasthaus Paradies? Die Wahl der Miss Feuerwehr endet im Chaos, Die Tombola-Preise werden geklaut und ein Haus im Ort brennt ab. Alles mit einem DDR-Lokalkolorit versehen und im Kostüm der 60er Jahre. Diese absurden Situationen meistern 31 Schauspieler in 100%iger Teamarbeit mit größter Konzentration und Akribie gleichzeitig auf der Bühne. Ein wahrer Kraftakt bei 2,25 Stunden reiner Spielzeit. Der Regisseur wünscht sich von den Zuschauern am Ende ein befreites Lachen mit der Frage, was hat sich eigentlich seitdem geändert? Die Antwort, gar nichts, es ist nur komplizierter geworden. Die Premiere am 10. Oktober wurde bejubelt und zum überdurchschnittlichen Erfolg für alle Beteiligten.
Zum Abschluss ein Bericht für alle Hundeliebhaber. Die Möglichkeit, internationale Kontakte zu knüpfen und Europa bzw. weltweit Erfahrungen auszutauschen, die es in Tschechien seit der Wende gibt, wirkt sich bedeutend auch auf einen solchen Bereich wie die Kynologie, also die Hundezucht, aus. Beweise dafür gibt es immer wieder bei den verschiedenen Hundeausstellungen mit internationaler Teilnahme, zu denen international bekannte Richter aus dem Ausland eingeladen wurden. So wurde zu der Cavalier King Charles Spaniel Club Ausstellung mit internationaler Teilnahme, die am vergangenen Samstag im mittelböhmischen Jesenice stattfand, unter anderem der in Großbritannien lebende Hunderichter Dr. Andreas Schemel eingeladen. Da es sich nicht um seine erste Teilnahme an einer tschechischen Hundeausstellung handelte, konnte er einen Vergleich ziehen.
Mittlerweile ist das Niveau der tschechischen Kavaliere sehr hoch. Ich glaube, ich kann das gut beurteilen, weil ich schon vor über 10 Jahren einmal auf dieser Clubausstellung war. Und damals war das Niveau wesentlich niedriger. Und deshalb glaube ich, dass sich nur in diesen 10 Jahren die Rasse enorm verbessert hat. Fast zur Unkenntlichkeit. Da haben die tschechischen Züchter eine große Leistung vollbracht.
Es ist höchstwahrscheinlich auch dank den internationalen Kontakten, die sich dann erst nach der Wende entwickeln konnten.
Also wie ich hier war, ich glaube, das war im ersten Jahr nach der Wende, konnte man natürlich noch nicht sehen, aber dann sehr schnell haben die Züchter hier diese internationalen Kontakte genützt, vernünftig genützt, und das positive Resultat sieht man jetzt.
Wie schätzen Sie die Popularität dieser Hunde? Ich muss sagen, ich glaube, in den letzten Jahren sind die bei uns sehr, sehr populär geworden.
Schauen Sie, die Rasse ist auf der ganzen Welt sehr populär, in jedem Land, weil es sind ideale Familienhunde. Und hier ist das auch nicht anders. Und das ist auch gut so. Die Hunde, die heute also auf den ersten Plätzen gestanden sind, die Spitzenhunde hier, haben sicherlich auf vielen europäischen Ausstellungen auch die Chance, auch vorne dabei zu sein. Das ist keine Frage.
Was ist Ihrer Meinung nach wichtig für die Entwicklung dieser schönen Hunde?
Bei der Zucht ist es natürlich nicht nur wichtiger, auf Schönheit zu züchten, sondern auch, also wahrscheinlich noch wesentlich wichtiger, auch auf die Gesundheit dieser Hunde. Die Ausstellungen sind ja nur ein kurzer Zeitraum eines Hundelebens. Ein Hundeleben ist wesentlich länger. Und dadurch ist es sehr wichtig, dass die Züchter eben auch auf Gesundheit achten. Und hier sind schon besonders bei dieser Rasse wichtige Kriterien anzulegen.
Und wie war die Zusammenarbeit mit unserem Züchterclub?
Ich sehe das natürlich als große Ehre an, also zweimal hier eingeladen zu werden. Normalerweise wird man eigentlich nur einmal eingeladen für so eine Ausstellung, aber nach 10 Jahren hat man offensichtlich also wieder an mich gedacht, was schön ist und was mich freut. Und da ich also mit dieser Rasse schon seit vielen Jahren also sehr eng verbunden bin und immer noch verbunden bin, ist das sicherlich ein schöner Kontakt mit dem tschechischen Kavalierzüchtern und auch dem Club hier, den ich gerne aufrechterhalten möchte.
Und damit ist das Tagesecho beendet. Weiter geht es mit der Senderei Eurodomino mit Dagmar Keberlova.
Eurodomino Tschechien.
Seien Sie herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Eurodominos. Diesmal informieren wir Sie darüber, wie sich die Berichterstattung in Tschechien bezüglich der EU-Themen in den letzten Jahren entwickelt hat. Durch die Sendung führt sie Dagmar Keberlova. Am vergangenen Donnerstag hat im Prager Goethe-Institut eine Konferenz über die Berichterstattung zur EU-Thematik in den Printmedien stattgefunden. Petra Dachtler, Pressesprecherin der Deutschen Botschaft, die gemeinsam mit der Französischen diese Konferenz veranstaltet hat, fragte ich, was das Ziel dieser Konferenz ist.
Dieses Jahr jährt sich zum 40. Mal der Élysée-Vertrag zwischen Deutschland und Frankreich. Und anlässlich dieses Jahrestages haben wir viele gemeinsame Veranstaltungen mit der französischen Botschaft zusammen gemacht im kulturellen, politischen Bereich. Und eine Veranstaltung für Journalisten sollte da nicht fehlen.
Und wie haben Sie die Teilnehmer ausgesucht?
Wir wollten die Diskussion nicht auf deutsch-französische Themen beschränken, sondern ein Thema nehmen, was hier in Prag auch die Tschechische Republik betrifft. Und das Thema die EU in den Medien ist deswegen besonders interessant, weil wir Erfahrungen von Journalisten aus den bisherigen Mitgliedstaaten gegenüberstellen, den Erfahrungen der neuen Mitgliedstaaten wie die Tschechische Republik, aber auch Ungarn und Polen, woher wir auch Gäste eingeladen haben.
Und Sie als eine Person, die sich der Presse widmet hier in Tschechien, bewerten Sie die Diskussion, die hier in den tschechischen Medien geführt wird diesbezüglich?
Ich würde sagen, je näher der Beitritt kommt, desto besser, desto intensiver. Gerade jetzt in den letzten 2 Wochen haben wir eine sehr intensive Berichterstattung über den Konvent und über die Regierungskonferenz. Und das ist ein gutes Zeichen, denke ich.
Wie sich konkret die Berichterstattung diesbezüglich in den letzten Jahren entwickelte, fragte ich Joachim Weidemann vom Handelsblatt, der hier 4 Jahre lang die Wirtschaftszeitung Hospodarske Noviny geleitet hat.
Ich glaube, anfangs gab es die EU im Bewusstsein der Tschechen ebenso wenig wie lange in Deutschland niemand in der Bevölkerung sich Gedanken über die Europäische Union gemacht hat. Durch den Beitritt und durch das Tempo der Verhandlungen für den Beitritt wurden die Medien und wurde eigentlich auch die Bevölkerung gezwungen, sich sehr intensiv mit den Fragen auseinanderzusetzen. Aber es ist natürlich bedauerlich, dass diejenigen, die sich wirklich dafür interessierten, zunächst einmal nur sehr spärliche Quellen im Tschechischen hatten. Also es gibt zwar internationale Quellen übers Internet, was die EU so alles bedeutet, aber eben kaum tschechische Quellen. Und deswegen habe ich in meiner Zeit bei Hospodářské noviny versucht, eben dieses Thema Europa stärker in den Vordergrund zu stellen. Und das ist schrittweise auch gelungen. Es könnte allerdings auch noch besser werden.
Und Sie haben in dieser Zeit auch wahrscheinlich beobachtet, wie die anderen Lageszeitungen in Tschechien berichten. Wie sieht es Ihrer Meinung nach aus und wie sollte es aussehen?
Also viele Zeitungen berichten natürlich sehr oberflächlich über die Europäische Union und auch sehr im Boulevardstil. Das hat aber, glaube ich, 2 Gründe. Das hat zum einen den Grund, dass sich die Journalisten zu wenig mit dem Thema auseinandersetzen und sich nicht die Mühe machen, wirklich zu verstehen, worum es in der Europäischen Union geht, wenn irgendeine neue Regulierung von dort kommt. Es gibt aber auch die zweite Seite, und das ist die, dass die Europäische Union und auch die jeweiligen neuen Mitgliedstaaten, also Tschechien, aber auch Polen und andere, sich nicht genügend Mühe gemacht haben, diesen Medien auch Quellen zur Verfügung zu stellen. Man sieht es heute daran, dass es zumindest bis vor 3 Wochen noch keine offizielle Übersetzung des Acquis Communautaire, also des gemeinsamen Rechtsstandes der EU, ins Tschechische gab, sondern nur einzelne Kapitel waren bisher übersetzt. Und ich erachte das als einen unhaltbaren Zustand.
Sie haben auch eine interessante Anmerkung vorher bei der Debatte gemacht über die Professionalität des tschechischen Journalisten. Könnten Sie hierzu auch mehr ausführen?
Ja, man muss ja sehen, dass der Journalismus sich jetzt frei entwickeln kann seit 13 Jahren. Davor gab es entweder den staatsdienerischen pro-kommunistischen Journalismus oder aber den Untergrundjournalismus. Ich glaube, dass es eine Zeit lang braucht, bis sich die Journalisten wirklich in eine neue Professionalität hineinentwickeln. Das hat auch in Deutschland gerade nach dem Zweiten Weltkrieg sehr lange gebraucht, bis dort die Journalisten wirklich ihre Aufgaben wahrgenommen haben als vierte Macht im Staate. Also als diejenigen, die zum einen zwar erklären, wie Politik und wie Wirtschaft und wie die Gesellschaft funktioniert, die aber andererseits auch jene kontrollieren, die die Macht im Staate ausüben, ob das jetzt Politiker sind oder Unternehmen. Es braucht eine Zeit. Ich bin nur besorgt, dass es in diesen 13 Jahren hier bislang eigentlich noch keine stringenten, keine durchgehenden Ansätze gibt, um wirklich diese neue Art von Journalisten auch auszubilden. Es gibt zwar Journalismus an den Universitäten, der ist aber viel zu theoretisch. Die Verlage dagegen stellen meistens Leute von der Straße an, probieren sie aus und wenn sie gut sind, bleiben sie, wenn sie schlecht sind, gehen sie. Das ist kein Zustand. Ich denke schon, dass gerade die Verlage sich zusammentun sollten in Tschechien, um eine praxisnahe Journalistenausbildung zu ermöglichen.
Soweit das Eurodomino. Zur nächsten Ausgabe lade ich Sie wieder in 2 Wochen ein.
Das Eurodomino hat für Sie Dagmar Keberová gestaltet. Damit ist diese Sendung beendet. Im Namen aller Beteiligten verabschiedet sich Martina Schneiberková. Sie hören Radio Prag, die Sendung des Tschechischen Rundfunks für das Ausland.
Posloucháte Rádio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí. Pro posluchače v Evropě vysílá Rádio Praha od 8 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz, dále od 11 hodin na frekvenci 11 615 kHz, od 12 hodin 30 minut na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 13 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a také od 15.30, 17.30 a 19.30 na frekvenci 5 930 kHz. Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 21 745 kHz v 8 hodin 30 minut a v 15 hodin 30 minut. Na frekvenci 17 485 kHz vysíláme v 17 hodin 30 minut. Pro Afriku je určená také relace od 21 hodin na frekvenci 13 580 kHz. Posluchači v Severní Americe uslyší Rádio Praha od 23 hodin 30 minut na frekvenci 9 440 kHz, od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 6 200 kHz a od 2 hodin 30 minut na frekvenci 7 345 kHz. Pro posluchače v Jižní Americe vysíláme od 23 hodin 30 minut na frekvenci 11 615 kHz a od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 7 345 kHz. V Asii nás zachytíte od 9.30, 11 hodin a od 13 hodin 30 minut na